Thomasius Club. Der Thomasius Club besteht aus mehreren Leuten, nicht nur denen, die hier vorne sitzen, sondern auch vielen Unterstützern, und einige davon werden vielleicht zu selten erwähnt. Heute möchte ich hervorheben Thomas Deitert, der unsere Technik bedient und trotz schwerer Grippe oder so ähnlich heute den Gong angefahren hat, jetzt noch die Aufnahme einschaltet, dann wieder ins Bett geht. Jemand, der immer wieder erwähnt wird, aber auch völlig zu Recht, ist die Universitätsbuchhandlung, die uns unterstützt und deren Büchertisch da hinten auch das Buch des heutigen Autors präsentiert. Und dann möchte ich noch etwas sagen, weil wir die Werbung für die zweite Hälfte jetzt der zweiten Folge im Thomasius Club noch nicht fertig haben. Es geht weiter. Am 19. März treffen wir uns hier wieder mit.
Wir treffen uns zu einem literarischen Thema. Und das lautet Jakob Michael Reinhard Lenz, Moskauer Schriften, ein Autor, der lange für leicht verrückt erklärt wurde. Das werden wir dann ein wenig verändern.
Gut, aber wir haben ja nicht Lenz eingeladen, sondern Herrn Tomek.
Wir haben, der Stellvertreter von Lenz heißt Heribert Tomek, ein Kollege aus Berlin, jetzt in Regensburg.
Gut, soweit der Vorfilm und jetzt zur Hauptsache.
Der Hauptfilm, also wir könnten heute die Begrüßung noch durch ein freundliches Kalimera ersetzen oder ergänzen. Zu Gast ist also heute Tanus Lipovac, in seinen älteren Publikationen noch Athanasios genannt. Das möchte er aber nicht so gerne hören. Und wir haben in Tanus Lipovac nicht nur einen Autor, der sich sehr lange und sehr intensiv mit Freud und Lacan beschäftigt, sondern man kann schon auch sagen, eine Person und Persönlichkeit der Zeitgeschichte, wobei solche Orte wie Athen, Berlin, Paris und Oldenburg zu erwähnen sind. Auf die werden wir sicherlich im Einzelnen noch kommen. Und ich darf jetzt auch mal den Satz sagen, der normalerweise immer von dir kommt. Wir kennen uns schon ganz lange. Und ich darf auch noch die besonderen Qualitäten von Tanus als Untermieter hervorheben. Im August kann man ihn also am Paul-Linke-Ufer 33a finden, wo er meine Wohnung hütet. Sollten Sie einen Untermieter suchen, bitte. Er ist sehr qualifiziert. So, jetzt zum Buch. Der Titel ist ja schon ziemlich kompakt, Der Fortschritt in der Geistigkeit und der Tod Gottes. Das sind beides Begriffe, die in Anführungszeichen stehen. Der Fortschritt in der Geistigkeit bezieht sich auf eine Formulierung eines Textes vom späten Freud. Hier sehen wir ihn so etwa 1936, nämlich das Buch Der Mann Moses. Und der Tod Gottes ist, glaube ich, schon so oft ausgerufen worden, dass wir jetzt nicht unbedingt einen einzelnen Autor brauchen. Der dann danach folgt, ist natürlich Lacan. Jetzt vielleicht als Einleitungsfrage, man stellt ja fest in den letzten Jahren, dass dieser Freud-Text von sehr vielen Autoren kommentiert, kritisiert, debattiert wird. Es geht so weit, dass der, ja, wie nennt man ihn, Kulturtheoretiker Edward Said auch einen Text über ihn geschrieben hat, in sehr politischer Absicht. Ja, warum ist das so? Was ist an diesem Text so wichtig?
Warum das aktuell ist? Ja, eine große Frage. Ich sage, vielleicht gibt es eine Krise der Geistigkeit heutzutage und gerade dieser Fortschritt erinnert uns daran. Als Freud dieses Essay, das ist ein Essay, hast du den Titel, glaube ich, nicht erwähnt, worum es geht?
Es geht um
Moses und die monotheistische Religion, so ist der Titel. Ne? Das ist sein letztes Buch, hat er 4 Jahre dran geschrieben, 34 bis 38 und 39 ist er gestorben. Genauer, 38 ist aus Wien emigriert und dann 39 in London gestorben. Und das ist sein Testament, könnte man sagen. Ne? Es gibt kluge Bücher darüber, zum Beispiel ein großer amerikanischer, jüdischer Historiker, Jerusalmi. Das ist ein großer Name, den verarbeite ich auch in dem Buch. Ja, in Anführungszeichen. Der hat darüber geschrieben, er versuchte genau den Rahmen abzustecken, warum dieses Thema und so weiter und so fort. Und Freud wollte eigentlich der Barbarei des Nationalsozialismus etwas entgegensetzen. Und zwar, er hat sich besinnt auf seine eigene Geschichte und seine eigene Kultur. Sein Judentum hat er nie verleugnet, aber selbstverständlich, er sagte immer, ich bin ein atheistischer Jude. Und ich kann mir vorstellen, dass heutzutage mit der Wiederkehr der Religionen, wie man so sagt, das ist auch so ein geflügeltes Wort, ne, dass es durchaus dazu uns veranlasst, dieses Buch mit neuen Augen zu sehen. Ich habe das zum ersten Mal, ich habe darüber angefangen zu arbeiten, schon im Jahr 95, das liegt weit zurück. Und dann, erstens hatte ich einen Text geschrieben über Freud selbst. Das heißt, habe ich selbst eine Analyse des Textes von Freud präsentiert und mit den eigenen Gedanken dabei. Und das ist sozusagen der erste Abschnitt des Buchs etwa oder so. Und dann aber, es blieb ein Gedanke latent in mir drin. Du musst es weiter vervollständigen, weiter suchen, zum Beispiel, was Lacan zu dem Thema auch gesagt hat. Und das war der Anlass dann praktisch, vielleicht ist für Literaturtheorie interessant, aus einer Zelle, aus einer Keimzelle ist das dann das ganze Buch geworden. Das heißt dann anschließend an Freuds Buch habe ich dann im zweiten Abschnitt über Lacan geschrieben und das brachte mich dann noch auf weitere Gedanken und so weiter und so ist das Buch entstanden. Also das ist meine Antwort jetzt darauf.
Aber das ist ja nur noch keine Antwort darauf, warum nun gerade dieser Freud-Text so viele Menschen beschäftigt hat und warum Moses und der Monotheismus für das Verständnis unserer Kultur wichtig sein kann und soll.
Naja, wenn man das so sagt, dann muss man auch natürlich auch einfach antworten, weil ich würde sagen, eine unserer Kulturwurzel im Monotheismus liegt, ganz einfach. Ne? Das ist die Antwort. Dass man sich darauf zurückbesinnt, ihr wisst ja, es gibt einen Streit in Europa in Bezug auf diese Verfassung Europas. Da wollten sie mal im Präambel sozusagen auf die gemeinsamen Erbe, Kultur, das gemeinsame Kulturerbe hinweisen. Und natürlich, selbstverständlich, war das griechische Erbe dabei. Und dann aber einige wollten das jüdisch-christliche nicht explizit erwähnen und da gab es dann einen Streit darüber, ob man doch nicht etwas verleugnet dabei. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass man ein Christ sein muss, um dieses Erbe zu erwähnen. Es ist eine Tatsache und ich bin unter anderem, ich bin nicht nur Freudianer, bin ich auch Weberianer, also Max Weber. Und Max Weber würde eindeutig sagen, dass natürlich unsere Kultur basiert mindestens auf diesen zwei Wurzeln. So.
Was heißt da basiert und was heißt da Erbe?
Eben, also, kann man darüber reden.
Ja, also kann man das ein bisschen genauer haben. Ja. Mir wäre dieses Erbe, ja. Also ich würde es ausschlagen, also ich meine, es wäre mir zu viel,
ja.
Es wäre mir zu mächtig, also ja. Das Jüdisch-Christliche und so weiter. Ja, ja, ja. Ich sehe das an so vielen Stellen, dass ich gar nicht weiß, an welchen Stellen ich es nicht sehe.
Ja.
Und ich kann es so schwer in den Griff bekommen.
Ja.
Und wenn ich es in den Griff bekommen will, hilft mir da jetzt Freud mit seinen späten Schriften?
Also, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ich habe das nur als Anregung gesehen. Ich versuche jetzt nicht unbedingt diese Frage zu beantworten. Aber ehrlich gesagt, aus meiner weberianischen Perspektive, ich sehe nicht ein, warum man, ich würde sagen, ein multiples Erbe. Wir haben ein multiples Erbe. Und warum sollte man das nicht als solches akzeptieren?
Da frage ich nochmal ein bisschen genauer nach der Perspektive,
ja,
weil
ja.
Das ist mir nicht klar geworden. Jetzt haben Sie schon in der Einleitung gesagt, es gibt eine Krise der Geistigkeit,
ja.
Was auch immer das ist.
Ja.
Sie haben gesagt, es gibt eine neue Diskurs über die Religion,
ja.
Was auch immer das ist.
Ja.
Es gibt diesen Verfassungsstreit, das waren jetzt so Beispiele,
ja.
Für einen aktuellen Moment, also ein paar Stichwörter dazu,
ja,
um zu sagen, gut, aus dieser Situation heraus thematisiert man, denkt man, sieht man auch alte Texte, wieder neu. In dem Buch selber stehen ja relativ wenig programmatische Äußerungen am Anfang. Sie stehen dann immer mal wieder zwischendurch. Am Anfang heißt es dann, es ginge darum, ein strukturelles und ein historisches Verstehen zu verbinden und das Ganze als einen Beitrag zur Kulturanalyse zu verstehen. Kulturanalyse ist jetzt ein Begriff, der von der holländischen Autorin Mieke Baal mal zum Titel eines Buches erhoben wurde, gegen Cultural Studies und so. Ist das eine, die kommt aber bei Ihnen nicht vor, ist das eine konkrete Anknüpfung oder heißt Kulturanalyse, was heißt Kulturanalyse?
Ja, gut, okay, ich habe das Wort in Anlehnung an Psychoanalyse verwendet. Das heißt, ich bin der Meinung, dass die großen Analytiker und allen voran Freud und Lacan, die wollten nicht nur im engeren Sinne klinische Praxis betreiben und sich auf die Psychoanalyse im strikten klinischen Sinne beschränken, sondern die wollten genauso eine Kulturanalyse leisten. Das heißt, wenn man will, im metaphorischen Sinne oder im Analogie schließenden Sinne, dass man mit dem Instrumentarium der Begriffe, die sie in der Analyse entwickelt hat, in der Psychoanalyse, dann wollten sie sehen, wie kann man auch bestimmte Kulturphänomene verstehen, darunter auch die Religion. In diesem Sinne verstehe ich Kulturanalyse. Das heißt, mir ist es ist deutlich auch am Schluss des Buchs, dass ich natürlich noch die ganze politische Dimension dabei reinhaben will und die ist von Anfang an bei mir in allen meinen Schriften drinnen, aber ich habe mich immer geweigert, es mir einfach zu machen und dem Leser auch einfach zu machen. Das heißt, ich glaube nicht, dass man Politik einfach reduzieren kann auf subjektive Dimensionen allein und umgekehrt auch nicht. Man kann subjektive Probleme nicht auf politische Probleme reduzieren und das ist erstmal eine grundsätzliche Position von mir. Darüber hinaus aber meine ich, dass man durchaus in einer Art Dialog, wobei Dialog wieder eine Metaphorik ist, ein Dialog zwischen diesen zwei Dimensionen geben könnte, sollte, dürfte und so weiter und so fort. In dem Sinne. Ne?
Ja, gut, also das klingt jetzt als ein Diskussionsangebot. Bücher können ja so etwas leisten. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Lektüre des Buches, weil auf der einen Seite lädt es einen geradezu stürmisch ein, durch diese Texte zu gehen und wirft einen, wie Sie gerade eben auch gesagt haben, kommt man von der Religion gleich in die Politik. Das finde ich total spannend und ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Aber ich hoffe mir auch ein bisschen Klärung in diesem Gespräch, weil der Lektüre-Impetus ist doch immer sehr stark. Und hinterher habe ich mich dann gefragt, steigt denn jetzt der Autor nicht endlich mal aus und lässt den Freud mal links liegen und sagt mal ein bisschen was darüber hinaus? Aber das tun sie nicht. Sie bleiben immer in diesem Kontext drin, was ja zur Strenge der Überlegung auch beiträgt. Und man liest sowieso sehr aufmerksam, weil das Buch ist ganz schlecht lektoriert, es fehlen tausende von Kommata. Und
dazu kann ich nicht.
Das ist furchtbar. Aber das macht irgendwie auch nicht so viel, weil die Gedanken sind bewegend. Ja? Aber darüber möchte ich gerne tatsächlich noch mal ein bisschen mehr wissen, weil ich für mich ist das eine neue Lektüre-Erfahrung gewesen, dass ich den Autor nicht gleich verorten konnte. Das ist eine erfreuliche Erfahrung, ja, weil die meisten kann man verorten, dann weiß man, dass man auch nicht weiterlesen muss, dann nimmt man den Namen und dann kann man sich den Rest selber denken. Ja? Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber Sie gehen auf diesen Text ein. Ist das in Absicht auf die Gegenwartsanalyse? Ist das in Absicht auf eine Kulturwissenschaft? Das würde hier auch einige interessieren. Oder ist das tatsächlich ein völlig quer zu diesen heutigen disziplinären Tugenden liegender Versuch, mal einen Text einfach zu aktualisieren?
Gute Frage. Ich meine, also ich lehne nicht ab, so wissenschaftliche Arbeit, sagen wir so nicht. Aber das hat einen Hintergrund, weil Lacan natürlich hat den berühmten Diskurs des Wissens eingeführt. Darüber können wir später ein Wort sagen. Ich bin kein Feind der Wissenschaft und gleichzeitig bin ich ein Feind der Wissenschaft. Das heißt, insofern versucht man alles wissenschaftlich tot zu reden, tot zu erklären und so weiter. Das heißt, die Verwissenschaftlichung als Praxis, würde Foucault sagen, oder als Diskurs, das muss ihre Grenze haben. Aber das ist nicht mein Problem. Ich versuche auch nachzuweisen, dass zum Beispiel der psychoanalytische Diskurs ist ein anderer Diskurs als der Diskurs des Wissens. Hier haben wir die Typologie, hat Claudia alle sehr schön geschrieben. Und das ist der Punkt. Mich interessiert schon, sagen wir ruhig, ich will kein Geheimnis preisgeben, weil das ist ein offenes Geheimnis. Als ich anfing, mich mit der Psychoanalyse zu beschäftigen, erstens musste ich natürlich selber Analyse machen. Das passierte Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Damals war ich auch in Paris und dann habe ich Lacan entdeckt und das hat mich sehr interessiert. Und dann hatte ich immer eigentlich Interesse, ich bin eigentlich eine alte 68er, ne? Aus Berlin. In Berlin gewesen. Ich habe alles in Berlin gemacht. Alle meine Sünden in Berlin angefangen und so. Gut, und dann natürlich ging ich nach Paris und dann kam ich wieder zurück nach Berlin und dann erst vor 20 Jahren bin ich in Athen wieder gelandet. Und der Punkt ist, dass ich damals wollte eigentlich wissen, erstens mit mir persönlich klarkommen, deswegen die Analyse, man geht nicht in die Analyse, um ein Buch über Geschichte oder Philosophie zu schreiben, man geht erstmal, weil man irgendwas mit sich selbst Probleme hat. So. Und dann aber hatte ich nicht den Anspruch aufgegeben von Anfang an, dass die Analyse nicht nur ein Ansatz, wenn man so will, ist, um die Fragen, die existenziellen Fragen nicht mal zu beantworten, sondern richtig wie Lacan sagt, cerner, also umkreisen. Und ich hatte auch von der Analyse richtigerweise von Anfang an keine Therapie erwartet, keine Heilung, sondern ich habe nur gelernt, ich habe es auch geschafft, mit meinen Symptomen zu leben. Es schlägt das Recht, aber immerhin kann ich leben bis heute und damit. Das ist das Maximum, aber dann natürlich habe ich einiges Wahres, in Anführungszeichen, über mich selbst erfahren. Dabei lasse ich es sein. Und dann aber wollte ich dann etwas, zum Beispiel, sage ich ganz grob, warum alle Revolutionen scheitern. Das war ein Grund für mich. Ganz entscheidender Grund, warum ich dann anfing zu reflektieren darüber. Ich wusste schon auch von gescheiterten Versuchen, Freud mit Marx zu vermählen. In den 20er Jahren gab es den berühmten Freudomarxismus und dann daraus ist auch zum Teil auch die Frankfurter Schule entstanden, und zwar die alte, die echte Frankfurter Schule, also ohne Habermas. Und dann, und da war ich ursprünglich meine Jugend auch drinnen, und dann später habe ich einen Paradigmenwechsel gemacht und habe ich Lacan in gewissem Sinne spannender gefunden, okay, das ist klar. Sonst würde ich mich nicht beschäftigen damit. Und dann, das war für mich eine politische Frage, politische Theorie, hat mich interessiert, interessiert mich bis heute. Und gleichzeitig wollte ich gleichzeitig aus der Geschichte der Politik, genauer gesagt Geschichte der Revolutionen, wollte ich tiefer da hineinkommen und verstehen, ein bisschen verstehen, warum alles schief läuft und so. Ne? Also das sagt schon etwas aus. Und dann am Schluss, im vierten Abschnitt des Buchs, komme ich dann auf diese Problematik heute. Es gibt ziemlich bekannte Schriftsteller, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel der Slavoj Žižek, der bekannte slowenische Philosoph, den ich auch persönlich kenne aus Pariser Zeit und so weiter. Ich kritisiere ihn ganz hart und gleichzeitig schätze ihn sehr, weil er sehr, sehr klug und sehr gebildet ist, aber gleichzeitig will ich zeigen, dass so wie er versucht, was versucht er, Psychoanalyse mit politischer Praxis und politischer Theorie zu verbinden, und ich meine, es ist eine Neuauflage von Linksradikalismus. Dass ich, mir hat es gereicht, mit 20 linksradikal zu sein, dann ab 30 war ich nicht mehr, und zwar dank der Psychoanalyse. Dank der Psychoanalyse. Das heißt, ihr habt noch Zeit, wenn ihr drunter seid. Bis 30 kann man, soll man vieles probieren, aber dann nicht stehen bleiben. Ne? Und der Willy Brandt hatte mal ein Wort gesagt, das ich mir zu Herzen damals genommen hat. Er hat gesagt, wenn seine Jugend nicht Kommunist gewesen ist, der kann später kein Demokrat werden. Nicht? Das ist schon ein schönes Wort.
Gut. Aber bevor wir jetzt in diesen Weisheiten des Alters weitermachen,
Nein. Ich sage keine. Das ist nicht das Problem bei mir. Nicht.
Das würden wir wieder gerne, aber dieser Anspruch, strukturelles und historisches.
Ja, das ist eine methodische Problematik auch dabei. Und da bin ich natürlich, aus meinem Selbstverständnis heraus, will ich ganz bescheiden sein. Ich habe nichts Vollständiges geliefert. Und auch nicht behauptet, die Lösung des Problems geliefert zu haben. Aber ich will durchaus, meine Ambition erschöpft sich darin, dass ich einige Steinchen auf dem Weg dorthin oder einige Ansätze zu einer, sagen wir ruhig, eine systematischere Arbeit, zum Beispiel diese Verknüpfung von historischer und struktureller Analyse, so man so will. Nicht? Denn das versuche ich schließlich auch. Nicht?
Warum muss man die verknüpfen?
Muss man nicht, kann man.
Warum kann man sich?
Ja, dann kann ich nur so ein, als Beispiel hat mich sehr, sehr inspiriert, natürlich diese ganze Geschichte mit den zwei Achsen der Sprachen von Jakobson und Saussure. Das hat mir ziemlich eingeleuchtet, sozusagen, auch die Schriften von Lévi-Strauss. Ne?
Und Foucault hat er auch eingeleuchtet?
Foucault hat eingeläutet, aber bei mir, nein, das ist kein Geheimnis. Ich habe mich, von Anfang an habe ich mich für Lacan entschieden, habe mich konzentriert auf Lacan. Auf Foucault habe ich mich nicht in der Folge intensiv eingelassen, weil ich dann, hatte ich meine Probleme mit Nietzsche. Ich habe verstanden, man muss sich sehr genau Nietzsche vornehmen und sich damit beschäftigen. Und für mich war die Zeit nicht so ausreichend für alles mich.
Aber ich meine jetzt Foucault als jemand, der auch so etwas wie ein strukturelles.
Natürlich, ist respektabel.
Anstelle, ja. Anstelle eines historischen, im traditionellen geschichtsphilosophisch geprägten historischen Begreifens.
Ja, nee, das habe ich
nicht. Deswegen auch mit der Linken nichts anfangen konnte.
Ja,
das ist doch ein Gegensatz.
Bei mir, ich bin aber nicht in diesem Sinne, ich fühle mich nicht in diese traditionelle Geschichts. Tradition rein. Also eigentlich, wenn ich schon historische, sagen wir ruhig, historisches Material, also zum Beispiel, ich nehme historische Beispiele. Ich finde, aus der Geschichte kann man Beispiele nehmen, um gewisse Gedanken zu illustrieren, ist es zu dünn. Möchte ich sagen, ein bisschen tiefer, aber auf jeden Fall, ich bin eigentlich, ich würde eher von Max Weber kommen. Also Max Weber ist ein Denker, der durchaus mit historischem Material arbeitet, aber ist kein Geschichtstheoretiker im üblichen Sinne, oder würde ich behaupten, nicht? Jedenfalls, das heißt, neben der psychoanalytischen Schiene ist für mich durchaus die Webersche Schiene sehr, sehr nah. Ich will nicht behaupten, dass ich sie beherrsche oder dass ich sie erschöpfend verwende, aber das hat mich inspiriert und dazu noch das, was ich damals intensiv gelesen habe über die strukturalistische Sprachtheorie. Mir ist es voll bewusst, dass man natürlich heutzutage auch andere Ansätze berücksichtigen müsste, auf jeden Fall. Es gibt auch etwas anderes als Saussure und Weber, Gott sei Dank, aber immerhin, die sind immer noch wertvolle Ansätze, mit denen man noch heute arbeiten kann. Das ist der Punkt, ne? Also mehr wollte ich nicht gesagt haben.
Gut, ich würde gerne mal ein bisschen auf die Titel und Überschriften kommen, weil mir das alles, was du dort schreibst, sehr absolut vorkommt. Das heißt also, der Fortschritt im Monotheismus, die Regression des Über-Ich, das Erhabene in der Ethik, die Stimme, das Wort, der Name des Anderen. Also es ist immer sehr massiv, kommen diese Substantive und man hat das Gefühl, ja, so ist es. Das gibt es. Und manche der Anwesenden wissen, dass das der Stil ist, den ich am allerungernsten lese. Ich habe auch Gründe dafür. Also ist das nicht ein äußerst autoritäres Vorgehen?
Die Frage ist, nachdem du das Buch gelesen hast, ob du deine Meinung revidiert hast.
Nein.
Gut. Okay. Das macht nichts.
Ja, aber ja, warum braucht man diese großen, massiven Wörter, wo es doch eigentlich immer um Differenzen gehen soll?
Und es geht auch um Differenzen. Ich beziehe mich auf Differenzen dauernd, nicht? Ja. Ständig zum Beispiel die ganzen Begriffe, was Lacan schreibt über den Namen des Vaters, das Über-Ich und so weiter, ständig zeige ich, wie diese Begriffe eben nicht so eindeutig sind, ambivalent und so weiter. Also wahrscheinlich, weil Lacan selber diese Neigung hatte und das hat mich beeinflusst, aber ich muss es genau sagen, dass ich bis heute es nicht aufgegeben habe, immer wieder an Lacan auch kritisch heranzugehen und auch dessen eigene Grenze zu zeigen und das in den nachkommenden Schriften und so weiter, das ist ganz deutlich, auch zum Teil in dem Buch schon, und zwar seitdem ich mich eigentlich sehr intensiv mit der Existenzphilosophie beschäftigt habe, also mit Kierkegaard und Levinas insbesondere. Und das sind zwei Schriftsteller, die auch Lacan sehr gut kannte und er bezieht sich auch auf sie. Und da habe ich gesehen, wo die Grenzen von Lacan selber sind und so weiter und so fort. Auch gerade in politischer Hinsicht, denn alle Lacan, wie die gesamte Existenzphilosophie, ihre Grenze ist die Politik, kann man sagen. Die Grenze ist die Politik und das benenne ich dann ausführlich dann in meinen Schriften. Also, okay, ich will mich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen wegen dieser semantischen Frage, die nehme ich ernst und unter Umständen kann es sein, dass ich in der Zukunft das stärker berücksichtige, diese kritische Bemerkung.
So. Großartig. Ich darf dann Korrektur lesen bei den nächsten Büchern. Ja.
Das freut mich.
Es war noch keine Zustimmung. Gut, jetzt in zwei Richtungen gefragt. Was ja doch hier so erscheint, als ob jetzt mit dem Mann Moses von Freud ein Strukturmodell existiert und das existiert bis heute. Also es gibt jetzt innerhalb der Psyche keine Revision oder die Psyche ist so, wie sie ist. Oder?
Moment, zwei Dinge unterscheiden. Ja. Erstens, ich behaupte nicht, dass es, nehmen wir an, also erstmal, wenn man Psychoanalyse ernst nimmt, Psychoanalyse ist eine strukturelle Analyse der Psyche und die hat natürlich ein Modell, das zunächst, wie soll man das sagen, was die Grundkomponenten betrifft, das ist sicherlich nicht veränderlich. Aber, ist ein großes Aber, was heißt das konkret? Dass alle Menschen gespalten sind zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten und dass sie bei allen Menschen die Begriffe von Trieb und Begehren und all das verwenden kann und so weiter. Dann erst sekundär, auf einer sekundären Ebene, kommt dann die Komponente, die sogenannte Kulturkomponente. Ich habe Gründe, warum ich das genau so formuliere, weil ich natürlich mich distanziere von dem sogenannten Kulturalismus, überwiegend angelsächsischer Herkunft, und die dann sozusagen einen Relativismus der Kultur und so weiter und entsprechend auch der Psyche verfallen, würde ich sagen. Ich sage, wenn die Psychoanalyse überhaupt etwas Interessantes hat, das hat übrigens Adorno mal, es ist ein Wort von Adorno, wo er sagte, nur in ihren Übertreibungen ist die Psychoanalyse interessant und die hat Sinn. Wenn man sozusagen sie zu verwässern oder zu zivilisieren versucht oder zu verwissenschaftlichen versucht, dann verliert sie ihre Existenzberechtigung. Das heißt, ich sage zum Beispiel, dass die Struktur der Psyche ist, sagen wir ruhig, unveränderlich, aber die Symptome haben eine Geschichte. Die Symptome, schon die Kultur selbst, kann man durchaus als ein Symptom betrachten oder analysieren. Selbstverständlich nicht erschöpfend oder nicht ausschließlich, um Gottes Willen, habe ich nie behauptet, aber durchaus relevante Aspekte da finden. Und das heißt, zum ganz, ganz bekanntes Beispiel, dass vor 100 Jahren die Symptome der Hysterie, die auch Freud beschreibt und so weiter, die waren ganz anders als heute. Also heutzutage hat man diese ganzen spektakulären Shows und so weiter, von denen damals alle redeten, die hat man nicht mehr. Andererseits weiß man, dass vor der Hysterie in der Zeit von Freud gab es noch Jahrhunderte oder in der ganzen Weltgeschichte, und zwar insbesondere im religiösen Rahmen, ganz handfeste Massenhysterie-Phänomene und so weiter. Außerdem die Hysterie, von der Freud redet, ist eine individuelle Hysterie. Und zwar ist es ganz explizit zu lesen, dass seitdem die Leute nicht mehr religiös sind, dann sozusagen ihr Schicksal ist dann, anstatt in kollektiven Hysterien zu verfallen, dann nur noch individuell damit fertig werden zu müssen. Gut. Klammer zu. Das ist das Beispiel, dass die Symptome und auch die Fetische, die können je nachdem mit der Geschichte wandeln. Nicht? Wandern und wandeln, sich wandeln. Also das wäre insofern die Antwort darauf, dass es gibt immer was Neues in der Geschichte, in der Kultur. Aber dieses Neue ist immer gleichzeitig am Background, am Hintergrund, wo durchaus einige Repetitionen, einige Wiederholungsprozesse auch zu beobachten sind. Es ist absolut falsch, entweder zu meinen, alles ist nur Wiederholung desgleichen, oder umgekehrt zu sagen, es ist immer was beliebig Neues oder so. Ne? Also ich gehöre zu der dritten Schule sozusagen, die sagt, es gibt das eine als auch das andere. So.
Aber das gilt alles ja nur für den europäischen Kulturkreis.
Nein, das würde ich nicht behaupten, aber es gibt, ich fühle mich nicht zuständig für andere Kulturkreise zu reden, aber ich bin kein Relativist, das heißt, ich gehe davon aus, dass es durchaus eine Einheit des Menschengeschlechts gibt, unter Berücksichtigung der Differenzen immer. Zum Beispiel Lévi-Strauss hat das meisterhaft gezeigt, indem er gerade im primitiven Denken eben durchaus ganz verschiedene Strukturen zunächst analysiert hat und dann aber hat, wenn man so sagen will, irgendwelche tiefen Strukturen entdeckt, die universell gelten. Das Gleiche macht auch der Chomsky heute, der größte lebende Sprachwissenschaftler, der auch von tiefen Strukturen, universellen tiefen Strukturen der Sprache, jenseits oder diesseits eigentlich alle Sprachunterschiede redet. Insofern kann man sich vorstellen dann, was das für Folgen haben könnte für eine Arbeit, nicht?
Ja, zweiter Einwand. Ich war ja eben bei den Ausführungen über Hysterie verführt zu sagen, heute gibt es ja auch männliche Hysteriker, glücklicherweise. Also die Frage, und die kommt, ist ja auch immer wieder gekommen in der Diskussion der Psychoanalyse, ist das nicht in der Tat nur eine stark geschlechtsspezifisch zentrierte ein Ansatz?
Ich habe das nicht behauptet. Es gibt heute sehr viele Männer, die hysterisch sind, weil sie einfach an ihre Mama hängen, nicht? Viel stärker noch als früher.
So einfach ist das.
Sehr einfach, ja.
Ach so.
Ja. Aber die Frage ist jetzt nicht die, sondern es geht hier nicht um spekulative Theorien, es geht um handfeste Erfahrungen in der klinischen Praxis der Psychoanalyse. Und da kann man nicht umhin, bestimmte Begriffe immer wieder anwenden zu müssen und immer wieder kommt man auf gleiche Strukturen von Symptomen und so weiter und so fort. Nicht? Und wenn es manchen Literaturwissenschaftlern das nicht so ganz gefällt, die haben gutes Recht, das zu sagen, aber niemand hat behauptet, dass die Psychoanalyse allen gefallen muss. nicht? Also alle überzeugen muss, nicht? So ungefähr. Und ich sage, um das klar zu machen, ich weiß ganz genau, wo die Grenzen der Psychoanalyse sind, nämlich ihre Stärke ist immer die Analyse der Individualsymptome. Aber die kann wertvolle Hinweise geben auch auf Analyse von kollektiven Symptomen, aber niemals ersetzen eine, politische Philosophie oder Kulturphilosophie oder Existenzphilosophie, diese ganze Philosophie N, die existieren selbstständig weiter, auch wenn sie die Psychoanalyse berücksichtigen. Ne? Also auf keinen Fall Reduktionismus, dürfte in meinem Buch klar sein.
Also die Grenzen der Psychoanalyse, ich verstehe davon zu wenig, aber ich war immer fasziniert von diesem Phänomen, dass man in Frankreich bis ans Ende der 60er Jahre glaubte, dass die Psychoanalyse jede Menge wertvolle Hinweise für alles Mögliche geben könnte und dann plötzlich keiner mehr daran glaubte und alle dagegen waren und irgendwie die Psychoanalyse ein relativ primitives Erklärungsmodell, was man nur auf ganz vielfältige, unzulässige Weise in soziale, politische und historische verallgemeinern kann, galt. Was sagen Sie dazu?
Ja, dazu kann ich sagen, natürlich, es ist immer so, wenn man übermütig wird und wenn man versucht, sozusagen ein allgemeines Paradigma zu allem zu deklarieren, dann passieren solche Sachen, auch mit dem sogenannten Strukturalismus, den es nie gab. Es gab Strukturalismen, nicht? Wie man sagt, der Begriff der Struktur ist bei jedem der großen Namen, also Foucault, Lacan, Lévi-Strauss, immer ein anderer gewesen. Man darf sie nie in einen Topf werfen, aber natürlich, das ist der Preis dafür, dass sie damals in Frankreich einen großen Erfolg hatte. Es gab zwei hohe Zeiten der Psychoanalyse im 20. Jahrhundert. Das eine war 20er, 30er Jahre in Wien und Berlin und Budapest und dann in den 60er, 70er Jahren in Paris. Das war eine Wiederholung sozusagen. Das erste Mal war mit Freud, das zweite Mal mit Lacan. Ob jemals ein drittes Mal gibt, das ist mir egal, ich werde es nicht mehr erleben. Auf jeden Fall ist mir auch wurscht, ob es gibt oder nicht. Der Punkt ist aber, dass ich finde es sogar richtig, dass diese Größen waren von damals zurückgestützt wurde. Aber ich muss dazu sagen, dass es immer noch sehr, sehr gute Arbeiten mit der Psychoanalyse in allen Bereichen des Geistes gibt in Frankreich.
Herr Lippolatz, ja. Lassen Sie mal nicht davon ausgehen, dass wir beide im selben Boot sitzen.
Ja? Ich glaube nicht, dass wir im gleichen Boot sitzen.
Naja, ich sage jetzt mal als Fiktion. Ich bin Ihr Kompagnon und wir finden jetzt beide diese Extremisten und diese Übertreiber nicht so besonders interessant. Wir sagen immer, sie müssen auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite und so weiter. Sie dürfen nicht die Sachen gegeneinander ausspielen. Und jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass es dann Leute gibt, die sitzen dann durchaus in anderen Booten, die sagen, wir selber seien uninteressant. Wir selber würden mit dieser sozusagen Endpositionalisierung unseres eigenen analytischen Ansatzes auch jedes politische Begreifen vermissen lassen. Wir würden von Geschichte nur noch reden, wie sozusagen von einem Drudeln, Strudeln sozusagen hin und her und dann sind verschiedene Theorien mal in Mode und dann wieder weg und dann sagt man, ja, die Röcke waren auch zu kurz und deswegen wurden sie dann wieder länger und so. Das ist doch kein...
Ja, aber das alles bezieht sich nicht auf mich, also ich mache das nicht so.
Na, Sie haben jetzt gerade gesagt, die Psychoanalyse war eine gewisse Mode und die hat etwas übertrieben,
ja. Wurde
zu sehr als Erklärungsmodell
gespielt.
Dann hat man was anderes gemacht, das war so.
Ja, Moment. Es ist so, dass natürlich übertrieben, das war natürlich sehr salopp formuliert. Ja. Damals, ich glaube nicht, dass die Analytiker, ich mache immer Unterscheidung zwischen den erst arbeitenden Analytikern und den Rest, die sich inspirieren.
Die Philosophen und die Historiker.
Ja, dafür hafte ich überhaupt nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Ich mache meinen eigenen Weg. Ich hafte nur für das, was ich schreibe.
Also, Sie sind ja kein Wissenschaftler, haben Sie gesagt. Sie haben eine gewisse Distanz zu diesem.
Ja, ich bin immer noch Wissenschaftler, aber ich halte. Analytiker bin ich nicht. Ich habe mich entschieden. Nein, ich bin von der Ausbildung her. Von der Ausbildung her bin ich Sozialwissenschaftler. Also Soziologe und Soziologie und politische Wissenschaft, sagen wir so. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe das nie verleugnet, aber ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ich bin immer Einzelgänger gewesen, deswegen am Schluss sitze ich immer zwischen allen Stühlen, aber das stört mich nicht. Jedenfalls, ich habe versucht, mein Glück mit diesen Versuchen da. Ob jemand das nützlich sein kann, umso besser. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber was ich sagte jetzt damals, es waren nicht die Analytiker in erster Linie oder überhaupt nicht daran schuld, dass es zum Modephänomen wurde. Es waren alle anderen, die sozusagen wie die Gaia hinaufgestürzt haben und da auf die Analyse gestürzt sind, und die wollten dann das ausnutzen und verwerten und so. Und später natürlich diese Mode, die ging zurück, das gleiche Phänomen, das ist endemisches Phänomen in Paris, in der Kulturgeschichte in Paris. Das Gleiche war früher mit dem Existenzialismus von Sartre, und vor Sartre war der Bergson, also die großen Namen. So, ich will nicht sagen, dass es die Sartre Philosophie oder die Bergsonsche Philosophie nur ein Modephänomen gewesen ist. Das würde ich niemals sagen. Ich redete nur von den Sekundärphänomenen sozusagen. Diese Denker, die gelten immer, kann man immer studieren, immer ernst nehmen, aber eben, es ist nicht mehr Mode, zum Glück ist es keine Mode mehr, die Psychoanalyse in Paris, aber es gibt immer noch ernstzunehmende Arbeiten, die jetzt noch durchaus verfolgen kann, und wie zum Beispiel, ich finde es traurig, dass in deutschen Kulturraum die Psychoanalyse total verdrängt wird oder total vernachlässigt wird, und das ist ein Jammer, weil es gab eine große Tradition, und auch von der Frankfurter Schule allein schon zu reden, von den alten, echten, da war die Psychoanalyse immer mit dabei, und jetzt bis Habermas kam, hat sie dann entsorgt, und das ist der Punkt, nur den ich sagen wollte. Das heißt, sonst, ich hab keine so naive Geschichtsbilder, das ist alles Modephänomene sind und so. Ich weiß auch selber, dass Mode durchaus ein sehr ernstzunehmendes Phänomen ist, in das Buch von Barth und so weiter und so fort. Also ich bin nicht so ganz ohne informiert zu sein darüber.
Ich wollte ja mehr so den Finger da reinstecken, wo es Brüche gibt in der Geschichte.
Ja, natürlich, klar. Natürlich.
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie ein Ex-Revolutionär sind und sozusagen...
Ja, ist ein starkes Wort. Entschuldigung. Ex-Revolutionär, ich würde mich so bezeichnen. Also... ich habe versucht, mein Bestes mitzumachen, aber ich wusste auch, wo meine Grenzen sind. Also ich war von Anfang an zum Beispiel gegen Gewalt, und ich hatte großes Glück, weil ich war nicht 68, das ist schon zu spät. 68 ist Paris, nicht? Also die Studentenbewegung begann in Berlin und nicht in Paris.
In Leipzig ist noch was anderes.
Gut, okay, gut. Jedenfalls, das gab schon ab 66 in Berlin, war damals schon. Und ich hatte das große Glück, das sage ich ganz explizit, in der Spitze der Avantgarde zu sein, nämlich in der Gruppe um Rudi Dutschke. Und ich kenne sehr viele Leute, die hinterher noch in den Untergrund gegangen sind und so weiter. Und jedenfalls, da habe ich erstmal, war ich sehr jung und unbeleckt von all diesen Sachen, und wir haben auf sehr hohem Niveau theoretisch diskutiert und alles neu ausgegraben. Alles, was verdrängt war in der marxistischen Tradition, also die ganzen Schriftsteller der 20er, 30er Jahre, mit Vorliebe Linksradikale. Aber
ich habe selber die Freud-Ausgabe im Hauptdruck gekauft.
Genau, sehr schön.
So aktuell, dass man die im Hauptdruck
in den Kneipen verkauft. Genau. Ja, Dutschke hat sie geklaut immer in den Buchhandlungen. Und so. Er wollte das als revolutionäre Tat sozusagen präsentieren, aber okay. Er wusste ganz genau, wo die Grenze ist, die man nicht überschreiten darf. Das glaube ich schon. Den kannte ich bis zu dem Attentat, bis 68. Dann später habe ich ihn sehr selten, ganz kurz mal gesehen. Jedenfalls will ich jetzt keine alte Geschichten erzählen, sondern nur, dass ich natürlich mitgelaufen bin und bei den Demonstrationen und so. Und ich habe nur versucht, mich nicht erwischen zu lassen, weil damals war die Junta in Griechenland Diktatur. Für die Jüngeren vielleicht wissen sie das nicht. Und im Prinzip hätte ich nicht viel zu befürchten. Eigentlich, man würde mich niemals nach Griechenland ausweisen, weil da der Willy Brandt hat da sehr, sehr viel geholfen. Alle Griechen, die ja damals gegen die Junta waren, haben es unterstützt und so weiter. Deswegen mag ich ihn auch, unter anderem, nicht deswegen nur. Und jedenfalls, damals war für mich, es gab passierte viele andere Dinge. Zum Beispiel habe ich... eine neue Entwicklung in Deutschland entdeckt und habe ich Vertrauen gefasst zu dem, was die jüngere Generation, das heißt meine Generation damals, versuchte, eine zweite Demokratisierung Deutschlands herbeizuführen. Nach meiner Meinung hat es zum großen Teil geschafft, nicht? Und deswegen manche Jammerstimmen, die ich höre, die überzeugen mich nicht. Jedenfalls, revolutionär würde ich mich nicht bezeichnen, so weit habe ich es nicht gebracht. Aber ich war durchaus sympathisierend, mitmachend, lernend, zweifelnd, fragend. Und
wenn ich fragen darf, dann gehört die Wiederaneignung Freuds
ja.
auch dazu.
Das fing damals an, aber dann, ja, das fing damals an, damals aber fand ich ihn eher langweilig und insbesondere die Traumdeutung konnte ich nicht zu Ende lesen und das ist klar, ohne jeden unmittelbaren Anlass und Hintergründe und so, es ist ein zäher Stoff, Lesestoff. Dann war in den 70er Jahren, genau im Jahre 74, da war ein Freund, der Reinhold damals, der Reinhold Werner, dem das Buch gewidmet ist in Paris. Und der hat mich initiiert praktisch in Lacan und nicht nur Lacan, Kristeva und Foucault und Derrida und so weiter. Und damals habe ich angefangen, mit vielen Schwierigkeiten Lacan zu lesen und vor allem hatte ich Angst, so richtig, das kann man sehr genau freudianisch erklären, Angst, isoliert zu werden in der Masse. Die Masse um mich herum, die verstand das alles nicht und fand alles sehr, sehr individualistisch, objektivistisch. Man musste nur für die Revolution ackern und sonst alles liegen lassen. Also persönliche Beziehungen, Beruf, Studium und intellektuelle Interessen. Also das heißt in der katholischen Theologie Sacrificium Intellectus. Das heißt, man muss opfern sein Intellekt für eine höhere Sache. Das habe ich nicht gemacht, das halte ich mir zugute. Und damals hatte ich richtig Sozialangst, wie bei Freud heißt, nämlich isoliert zu werden in der Masse oder in der Gruppe. Und da fing ich sofort an, Massenpsychologie zu lesen. Habe gesagt, Mensch, das ist genau mein Fall drinnen. Okay, das ist alles nur so salopp gesagt. Nein, ich hatte natürlich handfeste persönliche Probleme mit mir und so weiter. Aber ich habe gleich verstanden, die Probleme liest man nicht, indem man Freud liest, sondern man gleich in die Analyse geht. Und, aber dann langsam habe ich Mut gefasst und sage, ich werde gegen den Strom gehen damals. Also gegen den, was war der Strom? Entweder die hartgesottenen Marxisten, die von Psychoanalyse nichts wissen wollten, oder aber auch irgendwelche Individualisten, die wiederum antipsychiatrisch orientiert waren, antipsychoanalytisch und so, das passte mir auch nicht in den Kram. Und dann habe ich gesagt, ich mache meinen Weg allein und zum Glück hatte ich ein paar Freunde in Berlin und in Paris und ging auch nach Paris. Und da war dann ein Satz von Lacan, ein großer Aphoristiker, ne? Und ein Satz hat mir sehr eingeläutet, hat mir wirklich existenziell geholfen. Der Satz lautet, also auf Französisch, il ne faut pas céder sur son désir. Das heißt, man muss nicht auf sein Begehren verzichten. Die große Frage ist, was heißt Begehren? Muss man, ne? Und dann dachte ich, ja, ich verzichte nicht auf mein Begehren. Was war mein Begehren? Es war, dass ich sozusagen erstmal mein Studium nicht hinschmeiße wegen der Revolution, nicht? Und dann, dass ich noch meine Lektüre in Richtung Psychoanalyse und dann noch politische Theorie und so weiter treibe, egal was die anderen sagen. Und das habe ich durchgehalten bis heute, nicht? Und ich habe es nicht bereut, sozusagen. Ne? Das war die Entwicklung gewesen.
Danke. Also ich fand das eine sehr schöne Schilderung, die sicher auf sehr viel Unverständnis treffen muss, weil andere Leute diese Erfahrungen nicht machen konnten.
Doch, sicher. Deswegen redet man auch.
Genau. Und ich meine, es ist was anderes, den Freud in der Bibliothek auszuleihen, als auf diesem Wege auch hinzukommen. Ja.
Also ich denke, wir sollten doch die Gelegenheit nutzen, da wir alle Lacan nicht erleben konnten, uns ein bisschen beschreiben zu lassen, wie das da war. Und wir haben ja hier ein wunderbares Bild, bei dem wir beide sofort an Sarkozy gedacht haben.
Ja,
das ist mein Begehren.
Sagt immer, wie man hier sieht, das sieht kein Mensch.
Ja, das ist dann aber später auf den Fotos, das sind aber auch Bilder, aber egal. Ja, also wie das da vor sich ging und was daran, darüber haben wir gesprochen, auch komödiantisch war. Bisher klang das ja alles sehr schwer und sehr existenziell. Und
warst du mal dabei?
Nein. Wie?
Ich war zweimal dabei, das hat gereicht. Gut, okay. Also es ist so, natürlich, ich habe mich auch dagegen gestemmt in Paris. Ich hörte immer alle möglichen Bonbons und Geschichten und so weiter. Ich dachte, okay, das ist erstmal Pariser Mode, Erscheinung. Ich sage das ganz explizit, weil nämlich in Deutschland bis heute, das wisst ihr beide, es gibt handfeste Vorurteile von Deutschen, ansonsten sehr seriösen Leuten, die behaupten, alle französischen Denker sind nur Modeerscheinungen. Ne? Weil ich genau weiß, dass es nicht so ist, aber die Mode ist eine Art, wenn man so will, ein bisschen altes marxistisches Wort, eine Art Überbau sozusagen, so ein bisschen. Modeerscheinung war das und Lacan war ein begnadeter Redner, charismatische Persönlichkeit. Und er hatte ein großes Redevermögen und wenn er schreibt, man sagt, Lacan sei dunkel und unverständlich und so. Ich sage, er ist nicht unverständlich als Adorno, als Hegel oder als Heidegger. Ganz, ganz, ist ganz klar.
Also, ne? Es gibt von Lacan 1967 von einem Lektor eben abgerungen, sozusagen. Das wurde eben auf Befehl, hat er dann diese Sachen geschrieben und er hat dann nie mehr was geschrieben.
Also naja, korrekterweise, ja. Ja, also es gibt nur die Ekridi, gibt es in drei Bänden Auswahl nur in Deutsch, im Deutschen, und dann gab es Seminare. Das war das berühmte Ereignis, war ein mondänes Ereignis, aber das ist immer so, bei Foucault war genauso. Und bei Barth und bei Derrida, alle großen Namen. Das ist so, es ist aber andererseits, ich muss sagen, es hat etwas für sich, weil man dort noch das Denken ernst nimmt. Das heißt, es ist natürlich ein Ritual da. 300 Studenten oder auch ältere Damen, ältere kultivierte Damen oder sonst jemand und Journalisten und so weiter, und da mit 300 Mikros, wie ein Wald Mikros da. Und die saßen da und er improvisierte auf der Tafel und konnte unterbrechen, konnte sich unterhalten, dies und jenes. Das ist sehr, sehr anregende Art der Vermittlung. Und da natürlich verstand man nicht sehr viel, aber er hat es verstanden, was jeder gute Lehrer machen soll eigentlich. Ein Lehrer vermittelt kein Wissen, hat Lacan gesagt. Er kann aber das Begehren zum Selbstdenken, das Begehren zum Denken erwecken. Und das hat er geschafft, auch bei mir, nachweislich. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel seine Werke zu verstehen, ich habe sie nicht, wie manche Leute sie nachplappern. Und ich habe natürlich ein schlechtes Bild gegeben. Ich habe gesagt, ja, Lacan hat Schüler, nur alles nachplappern. Erstens, sind die besten Schüler von Lacan sind keine Nachplapperer. Zweitens aber, ich habe angefangen, die Autoren, auf die er sich selbst bezieht, selber zu lesen. Die hatte ich noch nie gelesen. Zum Beispiel Augustinus oder Descartes oder Kant oder Hegel oder Kierkegaard. Das sind große Schriftstellernamen bei ihm. Ne? Und die habe ich profitiert. Ich habe selber angefangen zu lesen. Dann habe ich ihn auch verstanden, noch viel mehr. Und das ist der Punkt. Aber natürlich, er hatte auch in seiner Jugend, und nicht nur in seiner Jugend, sehr, sehr intensives Verhältnis zu Surrealisten. Er war mit Salvador Dalí befreundet und auch mit der ganzen Kunstavantgarde in Paris. Und das hat ihn geprägt, auch in der Wortbildung und so weiter. Und andererseits hat er auch was übrig für mathematische Formeln. Und zwar, die hat er so uminterpretiert, dass sie natürlich unbrauchbar sind für Mathematik. Das heißt, es gab einige naive Mathematiker, das waren zwei Amerikaner, wie üblich, und die haben dann, aus Mathematiker können sie okay sein, nicht? Aber sonst nichts. Und die haben dann ein Buch, eine Schmähschrift gegen Lacan geschrieben und haben gesagt, ja, er versteht nichts von Mathematik und er versteht alles falsch und das ist ein Gauner oder Hochstapler oder sowas. Und dabei hat er nie gesagt, dass ich Mathematik produziere. Aber er hat durchaus gesagt, dass man manche mathematische Begriffe, aber nicht die gängige Mathematik, sondern ein wunderbares Gebiet. Ich habe manche mathematische Kenntnisse, aber meine Kenntnisse gehen nicht so weit. Es gibt ein Gebiet der Mathematik, das heißt Topologie. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil gerade das ist sehr aktuell, zum Beispiel in der Biologie und so. Man kann nachweisen, wie ganze biologische Prozesse dann, und zwar das hängt mit der Chemie an, welche Nachbarschaftsverhältnisse zwischen den Atomen, den Molekülen und dann, wie die dann im Organischen dann zu Schleifchen und Knötchen und so alles bilden. So ist das ganze Leben, ist es so. Im Grunde genommen Knoten von Knoten von Knoten, so, ne? Und das hat er gemeint, das kann man durchaus für die Psyche, für die Struktur der Psyche, durchaus manche Phänomene auf diese Weise darstellen. Und das ist ein Fortschritt, würde ich sagen, gegenüber Freud, weil Freud war eigentlich in seiner ursprünglichen epistemologischen Herkunft und auch später noch ein Positivist gewesen. Und er hat, ohne es zu wissen, eine andere Methode und einen anderen Kontinenten entdeckt, nämlich das Unbewusste und die eigentlich Sprachanalyse des Unbewussten entdeckt. Und das war ungeheuer. Der hat selber wahrscheinlich nicht ermessen, wie weit das geht. Aber Lacan dann, eine Generation später, hat durchaus gesagt, wir brauchen ein neues Instrumentarium. Und das neue Instrumentarium war eben einerseits die strukturelle oder strukturale Linguistik von Saussure und Jacobs und so weiter. Und dann zweitens die mathematische Topologie. Und sowas. Und das, wenn man so richtig an die Sachen, sagen wir ruhig naiv und voreingenommen an die Sache herangeht, dann kann man sehr viel lernen. Wenn man mit Vorurteilen oder Ängsten herangeht, dann wird man nie was verstehen. Ne? So, und dann sage ich, Lacan ist natürlich viel leichter im Französischen zu verstehen als im Deutschen. Weil die Übersetzungen sind sehr problematisch, aber dafür kann man nichts. Dafür kann man nichts. Dafür hat man uns, die Lehrer, damit man ein bisschen, Lehrer, die auch Französisch können und das ein bisschen erläutern, nicht? Und, aber sonst, wie gesagt, diese Show, die er gemacht hat, ich war 79 das erste Mal und 80 das zweite Mal bei ihm. Der war schon alt und krank und er wurde aufgeführt wie ein Tier im Zirkus. Da, und zwar von seinen verehrten Assistenten. Und ich habe gesagt, Lacan hat nichts, ist blendend und so. Dabei hat er Darmkrebs und so gehabt, der Arme. Und der war da vor der Tafel und an ihm hing eine 5 Meter lange Schnur. Und damals gab es nicht diese Mikrofone, die drahtlos sind, ne? Aber das ist auch nicht drahtlos, ne? Gut, und der musste dann hin und her gehen vor der Tafel und die Leute mussten immer locker lassen, Kabel oder wieder lassen, wie ein Fischer so. Also das war so lächerlich und der stand manchmal da und der konnte kein Wort sagen, weil er natürlich Absenzen hatte, richtige Absenzen. Und dann hat er noch diese Kringel, topologische Kringel und so. Also das sind ja Kringel. Es gibt es gibt sehr schöne Bücher auch im Deutschen nachzulesen. Zum Beispiel das Möbiusband. Das Möbiusband ist es ganz einfach sich vorzustellen, indem man so einen Streifen nimmt, einen flachen Streifen und dann versucht man die zwei Enden zusammenzukleben, aber indem man eine Drehung macht, einmal verdreht das Ganze. Daraufhin entsteht ein sehr interessantes Gebilde mit mathematischen Eigenschaften, nämlich man bewegt sich auf der Oberfläche wie ganz normal und plötzlich, ohne zu wissen, kommt das innen nach außen, das außen nach innen. Ohne Bruch. Ne? Und das heißt, wenn man so ein Blatt Papier hat, ist die eine Fläche die obere, die andere die untere, so konventionsgemäß. Wenn das ein Streifen ist und dann einmal dreht und dann zusammenklebt, dann geht's so. Und das soll ein Modell sein für das Verhältnis des Bewussten zum Unbewussten. Das heißt, dass das Bewusste, das was im Unbewussten passiert, nämlich immer diese freien Assoziationen und so von Signifikanten, von Wörtern und so und Gefühlen auch, dass das, ohne dass man es mitkriegt, plötzlich durch die Hintertür kommt das Verdrängte hoch und plötzlich ist es bewusst. Das heißt, es hat unmerklich diese Verdrehung hinter sich gelassen und ist erschienen sozusagen. Und wenn aber wir umgekehrt etwas vergessen, so einen Lapsus haben, das heißt, dass etwas wir bewusst können, irgendwie ist abgerutscht auf die andere Seite. Deswegen kann man es nicht mehr. Also es ist ein sehr, sehr plausibles Modell und hilft sehr viel, weil Freud auch hat sich bemüht, solche topologische Schemata aus seiner eigenen Intuition darzustellen und hat immer wieder Schwierigkeiten, wie ist das Verhältnis und so. Es ist kein, also zum Beispiel, das Bewusstsein ist kein Überbau des Unbewussten oder das Unbewusste ist keine Infrastruktur des Bewusstseins. Das sind schon die Worte, die uns verleiten zu falschen Schlüssen. Gut, okay.
Wir danken für die Vorlesung. Aber jetzt mal etwas ganz Pragmatisches. Du hast ja jetzt lange Jahre an der Pantheon-Universität in Athen gelehrt, und zwar Studenten, die sich vielleicht nicht direkt für Psychologie und dergleichen interessieren, sondern die studieren politische Wissenschaften hauptberuflich. Und wie kommt dies alles da an? Oder kannst du jetzt von Absolventen sagen, die sind in ihrer politischen Praxis anders drauf als solche, die solche Kenntnisse nicht haben?
Um Gottes Willen, du gehst schon zu weit. So weit bin ich nicht. Erstens, die meisten Studenten haben Angst vor mir, weil ich den Ruf habe, streng und schwierig zu sein. Wohlgemerkt, weil es gibt Kollegen, Gott sei Dank kennt ihr nicht, die alle Studenten nur mit der besten Note absolvieren und egal, ob sie viel gelernt haben oder nicht. Jedenfalls, ich habe schon gute Studenten, die motiviert sind, die da kommen, aber wenige und gute. Lenin hat auch bekannterweise mal gesagt, lieber wenig, aber besser. Ja. Professor, überhaupt kein Professor, ein richtiger Praktiker, aber der hat manche kluge Sprüche gesagt. Ich bin kein Leninist, aber er war ein großer Politiker auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt das ist schon fortgeschrittene Stunde, ich kann nicht viel dazu sagen, ich will euch nicht ermüden. Sagen wir so, die haben bei anderen Kollegen einiges zur Politikwissenschaft gelernt, auch Politiktheorie. Wir haben eine sehr gute politische Theorieabteilung in unserem Fachbereich und so. Ich versuche dann Brücken zu bauen. Wenn es also von der politischen Theorie die Rede ist, zum Beispiel, was ist der Begriff der Herrschaft, der Macht, des Gesetzes, dann der Demokratie und so weiter. Ich versuche dann, das, was Sie schon kennen bei anderen Kollegen, denen eine neue Perspektive, eine zusätzliche Perspektive zu zeigen und auch sie zu motivieren, dann in die Richtung weiterzulesen. So, ganz grob, ne?
Gut, und vielleicht dann die Abschlussfrage. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass du ja nicht nur mit Freud und Lacan zu tun hast, sondern dich jetzt auch gerade mit Hannah Arendt beschäftigst. Vielleicht da noch so einen kleinen Schlussschlenker.
Gut, okay. Also ich schätze sehr Hannah Arendt, weil sie genau so ein bisschen wie mein Vorbild ist, also nur ein bisschen. Kein Vorbild ist für mich ganz, es ist immer nur ein bisschen. Sonst ist es eine Sekte, sektenähnliches Verhältnis. Das ist eine tolle Frau, weil sie das versucht, was im Grunde genommen ich selber versuche. Und ich weiß nicht jetzt, ob ich das von alleine das entdeckt habe in Pariser Jahren oder ob dies erst nach der Lektüre von Arendt. Wahrscheinlich ging das parallel einher. Sie hat deswegen hat sie auch zum Beispiel die bekannten Bücher von ihr, Totalitarismus und so weiter, aber das ist nicht mein Hauptinteresse, sondern eher philosophische Essays und gerade jetzt ist ein Buch, das ist lange her, aber das ist ein Buch, das heißt Vom Leben des Geistes. Zwei Bände, das Denken, das Wollen. Und da geht sie doch quer durch die Philosophiegeschichte und versucht sie zu zeigen, was ist das Denken, was ist das Wollen. Und mich hat das Wollen fasziniert, weil das Wollen ist ein Begriff, der von den Philosophen immer stiefmütterlich behandelt wird. Und Hannah Arendt hat auch eine Hypothese darüber, warum die Philosophen meistens mit dem Denken, obwohl sie Denker sind, die wollen noch das Denken nochmal zum Objekt machen. Ne? Dagegen das Wollen, es ist ein Gegenstand, aber es ist nicht unbedingt dem Denken identisch. Das Wollen interessiert eher die handelnden Menschen sozusagen, weil sie eine sehr prägnante Theorie des Handelns hat, aristotelisch inspiriert und so. Dann, was interessiert an dem Wollen, am Wollen? Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich hatte lange schon diese Sachen geschrieben und so, und dann habe ich mir gedacht, Psychoanalyse kann man richtig verstehen, wenn man Brücken baut, A, zur Existenzphilosophie und B, zur Philosophie überhaupt, zur politischen Philosophie auch, aber gerade zur Philosophie. Und das Wollen ist schon ein Begriff der Philosophie. Nur, in der Psychoanalyse spielt er keine Rolle. Zunächst das Wollen. Natürlich, das Wollen hängt mit Entscheiden zusammen und Entscheidung spielt doch eine Rolle in der Psychoanalyse, aber das Wort Wille ist sehr selten bei Freud und bei Lacan, weil das mit dem Bewusstsein zusammenhängt. Und die Psychoanalyse interessiert sich für die unbewussten Prozesse und da ist das Wort Begehren, das ist der Hauptbegriff. Aber Begehren und Wollen, die sind nur ein Katzensprung entfernt und das ist genau der Punkt, sagt er, jetzt will ich mit dem Begriff Wollen mich beschäftigen und so weiter. Und das heißt, sie hat genau das gesucht, sie bezieht sich sehr stark auf Augustinus, Kierkegaard und so weiter, Heidegger und so, das heißt von der Existenzseite her und gleichzeitig macht den Sprung dann in die Praxis, die politische Praxis, das Handeln und so, versucht nicht beides durcheinander zu bringen, das tue ich auch nicht. Und deswegen ist sie für mich relevant. Und noch ein kurzes Wort, in dem letzten Abschnitt ist, wie gesagt, diese Kritik an diesem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek, der, wie gesagt, brillanter Kopf ist, aber der versucht genau das zu tun, was ich vermeide, nämlich er vermischt, er versucht praktisch existenzielle Haltungen in die Politik hinüberzubringen. Und das ist höchst gefährlich. Es ist höchst gefährlich, weil es läuft immer schief. Es gibt ein wunderschönes Buch von dem Kroko. Kroko war ein großer Professor für politische Philosophie in Göttingen. Graf Kroko heißt er genau. Graf Kroko. Und der hat ein Buch, da war seine Zitation, Die Entscheidung. Es ist ein wunderbares Buch, ist wieder verlegt worden und da habe ich viel gelernt. Es bringt genau die Beispiele, was man nicht machen soll, wenn man politisch motiviert ist. Nämlich nicht mit Existenzmotivationen und in die Politik hineinsteigen. Man soll nicht die Politik als eine Art Rahmen, wo man seine Existenzprobleme, ich sage nicht Probleme, sondern Existenzsehnsüchte zu realisieren versucht. Das läuft immer schief. So.
Wir danken dem großen Professor für diese Worte.